Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und vor mir liegt jetzt ein Buch mit einem strahlend gelben Cover, wirklich so freundlich wie die Sonne. Und darauf steht: Klare, lichte Zukunft. Und das strahlt ja nun beides, das Cover wie der Titel, puren Optimismus aus. Was für ein politisches Sachbuch dann doch ziemlich ungewöhnlich eigentlich ist. Die kommen ja eher pessimistisch daher. Klare, lichte Zukunft also von Paul Mason, das ist ein britischer Journalist und Politaktivist. Und ob so viel Optimismus wirklich angemessen ist, das will ich von Catherine Newmark wissen, die das Buch gelesen hat. Hallo.
Hallo.
Wobei, ich frage vielleicht eher andersrum. Ist Paul Mason überhaupt so optimistisch? Weil ich habe ihn und seine Arbeiten eigentlich nicht ganz so fröhlich in Erinnerung.
Er will natürlich auf einen optimistischen Punkt hinaus, nämlich tatsächlich, wir können als Menschheit auch uns selber retten und wir haben Handlungsmacht, auch wenn, und das ist eben diese düstere und konfuse Gegenwart, in der wir leben, das im Moment nicht so zu sein scheint. Also er ist ja auch ein sehr aktivistischer Journalist, der wirklich auch sehr viel politischen Journalismus macht, der absolut an den Problemzonen der Welt entlang hangelt. Aber er ist eben doch letztlich, glaube ich, ein idealistischer Humanist, in dem, dass er denkt, wir können uns noch retten, auch wenn es gerade nicht so scheint.
Der Untertitel, der lautet ja: Eine radikale Verteidigung des Humanismus. Wogegen will er denn den Humanismus, das menschliche Wesen, verteidigen?
Verschiedene Dinge des Buches sind großer bunter Strauß von sehr unterschiedlichen Themen, die alle einen vagen Zusammenhang haben darin, dass Paul Mason darin den Antihumanismus verortet sieht. Die drei großen Hauptproblemzonen, die er sieht für die Gegenwart, ist einerseits der Neoliberalismus, der die Welt schon seit Jahrzehnten beherrscht und der eben, das zeigt er, finde ich, ganz eindrücklich, nicht nur unsere wirtschaftlichen Systeme kaputt gemacht hat, sondern auch den Menschen geformt hat. Wir haben uns alle daran gewöhnt, neoliberale, total flexible, auf den Arbeitsmarkt zugerichtete Subjekte zu sein. Es gibt nicht mehr das, was er die humanisierende Kraft der alten Arbeiterparteien nennt, die eben tatsächlich noch das Menschliche zu retten suchen, sondern wir sind alle in diesem System gefangen. Das Zweite ist die düstere Zukunftsutopie dessen, dass eben Maschinen unsere Arbeit übernehmen werden, dass die künstliche Intelligenz uns übertrumpft und wir dann als Menschen sowieso ausgedient haben und uns eigentlich dieser Macht unterwerfen sollen. Was Mason sozusagen als Zusammenhang sieht, ist, dass wir als neoliberale Subjekte sowieso gewöhnt sind, uns etwas zu unterwerfen. Von dem her können wir uns auch gleich den Maschinen unterwerfen. Das findet er auch nicht so gut. Und das dritte ganz große Problem, was er natürlich auch sieht im Moment, ist der Aufstieg dessen, was er den autoritären Populismus nennt. Also so Dinge wie Trump oder auch diese Brexit-Parteien, wo er auch sagt, da ist natürlich ein ganz starker Antihumanismus am Zug. Da gibt es eine ganz starke Tendenz, die Gegner zu entmenschlichen und ihnen die Menschlichkeit abzusprechen. Also sind so verschiedene Phänomene des Antihumanismus, die er problematisiert.
Das ist nun ein dickes Buch mit guten 400 Seiten. Trotzdem ist das ein wahnsinnig weites Feld, was Sie da gerade aufgezählt haben. Verbindet er das schlüssig?
Ja, eben. Also sie hängen alle, die Themen haben alle irgendwie eine Verbindung. Man muss sagen, dass Paul Mason auch ein mäandernder Denker ist, der immer wieder von einem Punkt zum anderen springt. Letztlich ist, glaube ich, wirklich dieser große Bogen, wenn man ihn denn finden will, eben derjenige, der wahrscheinlich dann auf Marx zurückgeht, den frühen Marx. Denn Paul Mason ist ein linker Aktivist, ein linker Denker. Und er sagt, natürlich gibt es den späten Marx. Man kann Marx auch problematisieren. Er hat auch vieles falsch gedacht. Aber dieser frühe Marx, der eben die Entfremdung analysiert hat und auch durchaus gezeigt hat, dass wir nicht Rädchen im Getriebe der Geschichte sind. Wir sind tätige Subjekte, die uns auch befreien können. Und da will er hin zurück. Und alles, was er darunter fasst, es gibt auch ein wunderschönes Kapitel, wo er sagt, der Aufstand der Schneeflocken. Also wenn man jetzt so als linker humanistischer Denker als Schneeflocke beschimpft wird, da sagt er, ja doch, Schneeflocken sind wunderschön, wir sind verletzlich. Solche Dinge, das sind so Seitengedanken, die letztlich unter diesen großen Bogen fallen. Wenn man den großen Bogen denkt, dann macht jedes Kapitel Sinn.
Sie haben ja vorher schon gesagt, dass Sie am eindrücklichsten eigentlich fanden den Teil zum Thema Populismus. Und dann gibt es ja ein Kapitel drin mit der schönen Überschrift: Eine allgemeine Theorie von Trump. Das klingt ja in meinen Ohren schon so ein bisschen ironisch großspurig. Sie haben gesagt, dieses Kapitel hat Ihnen besonders gut gefallen. Warum?
Ja, das ist für mich einfach, das ist eines der ganz Anfangskapitel und das ist ganz schlüssig, weil er zeigt sehr klar, dass Rassismus und Misogynie ganz zentrale Elemente sind in der Wählerschaft. Das ist nicht einfach randständig, die sind auch Sexisten. Das ist das Zentrum ihrer Verunsicherung, dieser Klasse, die Trump gewählt hat. Er geht nicht auf die ökonomische Verarmung oder die ökonomischen Ängste ein, weil das findet er ist nicht der zentrale Punkt. Und was er eben sehr gut zeigt, ist das Zusammenspiel auch von wirtschaftlichen Interessen, Großindustriellen, die irgendwann auf diesen Trump-Zug aufgesprungen sind. Also dass es eben nicht im luftleeren Raum stattfindet. Also es ist immer, wie Hannah Arendt sagen würde, eine Verbindung von Mob, Massen und Wirtschaftseliten ist, die zu solchen Phänomenen führt. Und das ist ein wirklich analytisch sehr gutes Kapitel.
Das klingt nach schwerer, echter Theorie. Habe ich jetzt gerade schon ein bisschen zu viel reininterpretiert sprachlich oder ist das mit so einem britischen leichten Humor geschrieben, wie ich gerade unterstellt habe?
So wahnsinnig leicht ist es nicht. Es hat so was geistig immer wieder Flottierendes, weil er von einem zum anderen springt und nicht ein wahnsinnig gut sortierter Geist ist, in dem Sinn, dass er systematisch aufeinander aufbaut. Es ist eher so ein anregendes Reinstechen in viele verschiedene Themen. Und wenn man das als das liest, ist es sehr spannend. Es ist jetzt keine leichte Kunst, aber man kommt da hinten raus und denkt so, wow, ich habe schon wieder was über die Welt gelernt.
Das sagt Catherine Newmark über das Buch Klare, lichte Zukunft von Paul Mason, eine radikale Verteidigung des Humanismus. Erschienen bei Surkamp, 415 Seiten und die kosten 28 €.